Menschen werden am kommenden Freitag sich auf den Weg machen Richtung Schweden. Martin sagte mir das gestern und ja, wir dürfen dann ganz gezielt, wenn sie sich auf die Fahrt machen Richtung Norden, einfach auch an sie denken, für sie beten, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir für unsere jungen Leute eintreten. Und wir wünschen ihnen auch wirklich eine gute Zeit dort, sodass sie Gott erleben und vielleicht auch eine Prägung wirklich für ihr ganzes Leben mitnehmen und bekommen. Was mich für heute beschäftigt und was ich mit euch teilen möchte heute, hat mit Berufung zu tun. Du sagst vielleicht nicht schon wieder, der Begriff sagt mir gar nichts. Ich will das ein bisschen umschreiben, weil ich glaube, dass es nicht so weit weg ist, als wir manchmal denken. Berufen zu einem Leben im Willen Gottes, das meine ich damit. Für viele ist dieser Begriff etwas fremd, das ist irgendwo ein Fremdwort für sie. Sie wissen damit nichts anzufangen. Und für andere wiederum ist es ein überhöhter Begriff. Die meinen, nur Geistliche, nur solche, die in geistlichen Dienst gehen, die haben eine Berufung oder sie werden von Gott berufen. Sie denken dann vielleicht an Abraham, der von Gott aufgefordert worden war, sein Land zu verlassen, sich auf den Weg zu machen, ohne zu wissen, wo er hinkommen würde. Gott sagte ihm, ich werde dich führen, ich werde dich dorthin bringen, wo ich dich hinhaben möchte. Wiederum andere denken vielleicht an Mose, der von Gott gerufen wurde und dazu berufen war, sein Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten herauszuführen. Und wir kennen die Geschichte, wie es Mose dann passiert ist, dass er erstmal einen Ägypter erschlagen hat und dann einfach mal verschwinden musste für eine längere Zeit, bis Gott ihn dann wieder zurückrief und er seiner Aufgabe, seiner Berufung nachkommen konnte. Im Neuen Testament begegnet uns ein Paulus und da stimmen wir sicherlich ganz schnell überein und sagen, ja natürlich, der hat es nötig gehabt, dass er sich von Gott rufen lässt, weil er in der ganz anderen Ecke, auf der ganz anderen Seite stand. Als Stephanus gesteinigt wurde, stand Paulus hinten, hat auf die Klamotten aufgepasst und hat sich wahrscheinlich klammheimlich gefreut über das, was mit Stephanus passiert ist. Und du sagst vielleicht, ich fühle mich nicht berufen für den geistlichen Dienst. Ich spüre keinen Ruf, so wie diese Männer Gottes ihn einfach von Gott her erfahren haben. Ich sehe mich nicht als Pastor, nicht mal als Ältester und schon gar nicht als Gemeindeleiter. Eine gute Freundin von uns hat eine Geschichte erzählt. Sie ist heute wirklich im geistlichen Dienst, Deutschland, aber auch in den Nationen. Und sie hat erzählt, wie sie zum ersten Mal mit diesem Begriff, was heißt Berufung, in Kontakt kam oder damit konfrontiert worden ist. Es war etwa diese Jahreszeit, die wir sie jetzt haben, nach Ostern. Ihr Mutti kommt ins Zimmer und sieht, wie auf dem Regal ein paar Osterhasen da stehen. Dann sagt sie, meine Liebste, was ist denn los? Die Osterhasen, die warten doch auf dich, dass du was mit ihnen unternimmst. Vom ersten Tag an, wo sie hergestellt, wo sie gemacht wurden, wussten sie, wir werden Kinder erfreuen. Und was machst du mit deinen Osterhasen? Sie freuen sich doch, wenn sie versteckt werden und zu Ostern von Kindern entdeckt werden und dann ja auch wirklich gegessen werden. Das ist ihre Bestimmung, dazu sind sie da, dafür hast du sie geschenkt bekommen. Ja, und dann gingen sie natürlich ran mit ihren zwei Brüdern und hat sie schnellstens auseinandergenommen und diese Osterhasen zu ihrer Bestimmung und damit auch zu ihrem Glück und zu ihrer Freude dann geführt und gebracht. Vielleicht kann die kleine Geschichte uns damit zeigen, Berufung ist nicht so weit weg, wie wir vielleicht manchmal denken oder welche Vorstellung wir davon haben. Eins darfst du wirklich wissen, dass ein Leben in der Berufung Gottes dich glücklich macht. Das mag an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Zeiten auch sein, wie wir es ja auch von der Bibel mit diesen Männern Gottes wissen. Aber die Bestimmung, wenn du in der Bestimmung Gottes lebst, wenn du das tust, was er von dir erwartet, dann wirst du ein glückliches Leben haben. Geh davon aus. Was meint Gott über die Berufung, über unsere Bestimmung? Schauen wir mal einfach in sein Wort hinein und gucken mal, was Gott darüber sagt. In Johannes 15, Vers 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, man könnte auch hier das Wort berufen einsetzen, sondern ich habe euch berufen und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringen sollt. Hingehen und Frucht bringen. Das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Und er sagt auch, es ging ja nicht von euch aus, sondern es ging von mir aus. Der Ruf erfolgt von mir. Aber ich möchte, ja, dass ihr meinem Ruf folgt und ihr seid dazu bestimmt, Frucht in eurem Leben hervorzubringen. Wie geht das, Frucht hervorzubringen? Wir kennen die andere Stelle, die eben auch in Johannes, und zwar im 5. Vers des gleichen Kapitels steht. Ihr kennt diesen Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Frucht können wir also nur bringen, wenn wir dieses Wort ernst meinen, wenn wir in Verbindung mit Jesus sind, in Verbindung bleiben. Und dazu sind wir berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, den Jesus uns zugesagt und auch gesandt hat. Und wenn wir in ihm bleiben, dann setzt er uns ein in dieser Welt. Und zwar als Söhne und Töchter, als Kinder Gottes werden wir geboren, aber die Entwicklung geht weiter. Und allein die Beschreibung, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, zeigt uns, dass wir wachsen dürfen an Erkenntnis, dass wir wachsen dürfen auch in der Gemeinschaft mit Jesus selbst, in der Gemeinschaft untereinander. Und ich freue mich deshalb auch, wenn wir nach dem Gottesdienst ja, gemeinsam wohin gehen können, wo wir dann vielleicht zum Mittagessen zusammen sind und uns austauschen, Gemeinschaft haben. Als Söhne und Töchter Gottes sind wir auch Repräsentanten seines Reiches. Und die Welt Gottes, die dürfen wir, das haben wir vor 14 Tagen im Corbino gehört, die Welt Gottes dürfen wir in dieser Welt widerspiegeln. Dazu sind wir berufen. Wir sind hineingenommen in die Welt Gottes und er erwartet, er möchte einfach, dass wir in unsere Bestimmung, nämlich seine Welt, sein Reich in unserer Welt, in der wir immer noch leben, wir sind nicht von dieser Welt, sagt Jesus, aber wir sind noch in dieser Welt, dass wir sein Reich widerspiegeln. Wie hat denn Jesus seine Jünger berufen? Wir lesen da in Markus 3, 13, ja, dass er die 12 berief, und ich will es kurz nur zum Ausdruck bringen, diese sollten alle Zeit bei ihm sein. Das lesen wir im 13. Vers des 3. Kapitels von Markus. Er hat sie berufen, damit sie alle Zeit bei ihm sind. Und das ist der Ruf Gottes, der zunächst auch an uns herangetragen wird. Gott möchte, dass wir alle Zeit bei ihm sind, dass wir bei Jesus sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Du bist berufen, permanent, wirklich alle Zeit mit Jesus zu leben. Und damit das möglich ist, hat Jesus seinen Jüngern zugesagt, ich gehe, damit der kommen kann, den ihr braucht. Denn Jesus war ja nur mit seinen Jüngern zusammen und er wusste, dass der Heilige Geist kommen müsste, damit überall dort, wo auch in der Zerstreuung die Christen dann sein werden, dass Jesus in ihrem Leben präsent ist. Und das ging nur durch den Heiligen Geist, den Gott dann auch geschenkt hat. Ich komme zum nächsten Punkt, Berufung in meinem Leben. Wollt ihr wirklich davon etwas hören? Darf ich ein bisschen davon erzählen oder sagt ihr lieber nein? Dann gehen wir weiter. Ja, okay. Mit 14 Jahren habe ich mich bekehrt. In Karlsruhe haben wir damals gelebt. Und das war nicht lang danach. dann durfte ich auch in die Jugendgruppe und die hatte sich getroffen. Interessant, bei einem Opa, der hatte sie eingeladen, das war nicht die offizielle Jugendstunde, die gab es auch, sondern bei einem Opa, der hat einfach die jungen Leute eingeladen. Der muss so, schätze mal, 65, 70 gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben ihn nur Opa genannt, ja. So, und die Jugend war dort und ich war nicht da. Und was passierte an diesem Abend? Das war ein Samstagabend, der Heilige Geist fiel. Mein Bruder, der ein Jahr älter ist als ich, er war nicht gläubig, aber er ging trotzdem dorthin. Und was passierte mit ihm? Er hat sich auf der Stelle bekehrt und ist erfüllt worden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er kommt zurück, erzählt mir das und ich denke, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mich längst bekehrt, ich folge Jesus nach und ich versäume diesen Termin und mit mir passiert gar nichts. Ja, dann war es so, das war wirklich eine kleine Erweckung da unter den jungen Leuten und am nächsten Samstag kam wieder die Einladung. Natürlich bin ich dann dabei gewesen. Und ich habe dann wirklich die Gnade Gottes erlebt, aber ich hätte ja auch wissen können und wissen müssen, dass sein Wort uns sagt, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ja? Dann wäre mir das ja klar gewesen, warum mein Bruder vor mir die Geistestaufe erlebt hat. Aber ich habe sie dann erlebt und ich kann euch ruhig sagen, die Kraft Gottes kam, aber an diesem Tag konnte ich noch nicht in anderen Zungen reden. Das war nicht der Fall, sondern erst eine Woche später und zwar zu Hause. So, das war der Einstieg wirklich in die Nachfolge Jesus für mich. Und es ging dann weiter in der Gemeinde, das war in Karlsruhe-Durlach. Ich wurde dann, als ich 16 war, gefragt, ob ich denn nicht die Jungschar übernehmen würde. Das habe ich gerne getan, wir waren sehr viel draußen. Roy Ranger gab es damals noch nicht, die kamen erst später. Ja, und einer dieser Jungscharler ist heute auch Pastor in Winnenden. Ich muss jetzt seinen Namen nicht nennen, aber der ist da gelandet. Teilweise habe ich sie aus den Augen verloren, einige sind noch in Karlsruhe, dort in der Gemeinde. Ja, und dann zwei Jahre später, ich glaube, ich war so 18, knapp 19, hat man mir die Aufgabe übertragen, als Jugendleiter tätig zu sein. Und auch diese Aufgabe habe ich gerne wahrgenommen. Als junger Mensch macht man sich natürlich Gedanken, was soll aus mir werden. Ich wollte schon einen Beruf haben, der mir Spaß, der mir Freude macht. Und ja, der mich auch ausfüllt und erfüllt. Und eins wollte ich nicht, das war damals schon klar. Es war eine Volksmissionsgemeinde, die ja ganz in der Nähe, in der Nachbarschaft auch hier ist. Es war damals so üblich, dass die Pastoren nicht hauptamtlich sein durften. Es waren ehrenamtliche Älteste im pastoralen Dienst oder wie man sie auch immer genannt hat. So, dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht, weil ich genau wusste, die knapsen immer so vor sich hin, haben nicht genug zum Leben und zu wenig zum Sterben. Oder umgekehrt, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Ja, und dann sagte ich zu Gott, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich einen guten Beruf haben, aber ich bin bereit, mich von dir auch rufen zu lassen, in den Dienst stellen zu lassen. Und so kam es dann auch, dass ich einfach ein Praktikum, damals war man aufgefordert, ein Praktikum im Bausektor, also als Maurer zunächst mal, Schreiner, und dann im Architekturbüro ableisten musste, bevor man studieren durfte. Und Architektur, das war so mein Wunsch und diesen Weg bin ich auch gegangen. War dann auch relativ schnell fertig, weil damals hatte man nicht so viel Zeit. Es gab zwar noch keine Regelstudienzeit, wie wir sie heute haben, aber ich war mehr oder weniger in 3,5 Jahren durch und wusste genau schon während meiner Jugendleiterzeit, du solltest eigentlich auf die Bibelschule gehen, um auch da eine bessere Ausbildung zu bekommen. Biblischen Dingen, in der Nachfolge, das war mir immer klar. Und das hatte ich auch im Grunde genommen vor. Aber BAföG gab es damals noch nicht, ich musste arbeiten. Ich war eins von 7 Kindern und von den Eltern konnte ich wirklich nicht viel erwarten, was ich gerade erwarten konnte, dass ich zu Hause wohnen durfte, dort ja, von der Mutti auch versorgt wurde. Ja, aber es war klar, ich muss erst mal 2 Jahre arbeiten, bevor ich auf die Bibelschule kann. Und so kam es dann auch und in der Zeit, ja, ich war knapp 24, hat man mir ein Angebot gemacht. Genau in der Zeit ein Angebot gemacht, eine Abteilung eines Unternehmens zu übernehmen. Ich war damals schon dann auch in einem Architekturbüro habe ich gearbeitet, Also es wäre eine Verdopplung meines Gehalts gewesen und damals auch ein BMW, ein großer BMW, heute würde man sagen ein 740er, den sollte ich als junger Kerl fahren. Und ihr könnt schon euch vorstellen, das hat einen nicht ganz kalt gelassen. Auf der einen Seite wusste ich um den Ruf Gottes, geh, lass dich ausbilden, nicht nur in einem weltlichen Beruf, sondern auch im geistlichen Bereich. Und auf der anderen Seite die Verlockung. Und genau in diese Zeit hinein fuhr ich war beruflich ja unterwegs tätig, von Mannheim Richtung Karlsruhe. Es war Feierabendverkehr, nicht ganz so dicht, wie wir es heute erleben. Und ich fahre gerade auf einer Überholspur, überholt so einen Kastenwagen, als plötzlich, als ich so etwa gleich auf bin, vor mir ein Geisterfahrer, also ein Falschfahrer, mir entgegenkommt. Und das waren nur Bruchteile von Sekunden. Wenn ich heute dran denke, das lässt mich heute noch erschaudern und ich wünsche das keinem, eine solche Begegnung auf der Autobahn. Ich konnte gerade noch den Lenker rumreißen, aber ich behaupte nicht, dass es meine Schnelligkeit, meine Aktionsfähigkeit war, sondern ich glaube, dass die Hand Gottes über meinem Leben war. Ich kam dann ins Schleudern, habe beide Bahnen gebraucht und was ich erst sehr viel später erfahren habe, wenn man in so einer Situation kommt, schaltet man bestimmte Funktionen, Sinnesorgane aus, um sich auf die wichtigsten zu konzentrieren. Das geht automatisch so. Ich habe nicht gehört, dass es fürchterlich gequietscht hat, meine Reifen. Ich bin von einem Randstreifen zum anderen und schließlich und endlich dann mit dem rechten Kotflügel ganz leicht an die rechte Leitplanke. Ich steige aus, mir zittern nicht so häufig die Knie, aber da haben sie gezittert. Also ich weiß, was das heißt, ja, zitternde Knie zu haben. Dann frage ich den Fahrer des Vans oder des Kastenwagens, haben Sie was gesehen? Nö, ich habe nur einen Schatten vor mir gesehen. Der Schatten war ich. Leute, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich kann euch sagen, da habe ich wirklich auch von Gott her gehört, dass er sagt, siehst du, wenn ich meine Hand von dir, von deinem Leben wegnehme, was dann passieren kann. Und für mich war dann die eine Frage ohnehin klar, ohnehin weg, also irgendwie was anders zu machen beruflich, sondern der Weg ging dann zur Bibelschule. Ja, dort war ich dann 3,5 Jahre und irgendwann dann sind wir nach dem Abschluss von Beröa sind wir nach Stuttgart gekommen, das war der Karl-Heinz Ahle, der Bruder von Peter. Er ist aber zunächst mal noch nach Brüssel für ein Jahr und wir anderen drei zum Teil, ja die waren ja alle mittlerweile verheiratet, zwei davon sind hergezogen, wir sind dann erstmal am Anfang gependelt von Darmstadt, Frankfurt, dort in der Nähe haben wir gewohnt, nach Stuttgart und haben damals die Brothausarbeit begonnen. So, das ist vielleicht in kurzen Worten, es gibt noch so ein paar Zwischenstationen, aber das soll einfach mal reichen. Ja, eine Begegnung, die ich keinem wünsche, aber Gott hat zu mir gesprochen und ich glaube, dass ihr so etwas nicht erleben müsst, es kann auch anders gehen. Aber mir ist klar geworden, nur das Leben in Gott und das Leben mit Gott wird dich glücklich machen. Und denkt an die Osterhasen. Ich habe hier einen mitgebracht, ich habe einen selber noch auf unserer Theke entdeckt. Anschließend können ein, zwei Leute kommen, dann bringen wir den in seine Berufung. Ja? Okay. Jetzt komme ich zu deiner Berufungsgeschichte. Die kann ich aber nicht erzählen, die kannst nur du erzählen. Du fragst gleich, vielleicht mit Recht, was ist meine Berufung? Die musst du selbst schreiben. Und ich glaube auch, dass viele unter uns auf dem Weg dahin sind, wirklich Gott treu nachzufolgen und ihre Bestimmung erkannt und die Berufung angenommen haben. Andere fragen sich vielleicht, was soll ich tun, wie beginnt es bei mir in meinem Leben? Aber das ist nicht der Kern, um den es geht. Gottes Welt, sein Reich, wird durch Beziehung und Gemeinschaft gebaut. Damit beginnt es. Und das hat Priorität. Wir leben zurzeit in einem Zeitalter, wo der Individualismus uns stark als Menschen in unserer Gesellschaft prägt. Ich mache das, was mir Spaß macht, wozu ich Freude habe, wozu ich Lust habe. Das mache ich. Das ist so das Allgemeine, was wir in dieser Welt auch erleben, auch unter und gerade unter jungen Menschen. Für Christen lesen wir in der Apostelgeschichte 2,42 etwas anderes. Was lesen wir da? Die Gemeinde war erst ganz neu entstanden. Sie war noch nicht sehr alt. Sie hielten aber beharrlich fest. Da sind vier Begriffe aufgeführt. Ich sage es jetzt mal in einer anderen Reihenfolge. Sie hielten fest an der Gemeinschaft. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Sie hielten fest am Brotbrechen und sie hielten auch fest an gemeinsamen Gebeten. Da kommt auch wieder, wenn wir genau reinschauen, das Wort in Verbindung mit dem Beten gemeinsam dazu. Gemeinsam beten, Gemeinschaft haben. Das war den ersten Christen klar, dass das ihre Berufung ist, dass sie dazu bestimmt sind, sich immer wieder sogar in den einzelnen Privathäusern zu treffen. Wir gehören zusammen, wir haben das gehört neulich, als Tobi Krämer sehr eindrücklich uns versucht hat zu vermitteln, dass wir als Glieder an einem Leib, am Leib Jesu Christi, dass wir als Glieder jeder eine Funktion von uns hat. Dass jeder von uns dazu berufen ist, eine Aufgabe, damit dieser Leib funktionsfähig ist und bleibt, zu übernehmen. Und ich denke, dazu sind wir alle aufgefordert. Und wir sind so unterschiedlich, nicht nur von unserem Aussehen, von unserer Größe, von unserem Alter, auch von unseren Fähigkeiten oder Unzulänglichkeiten, aber wir brauchen einander. Und Gott möchte einmal, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, so wie die Jünger bei Jesus bleiben sollten, sollen wir bei Gott bleiben. Aber Gott möchte auch, dass wir beieinander bleiben. Vielleicht steckst du noch dazwischen, in der jüngsten Entwicklung weißt nicht, gehöre ich dahin oder suche mir einen ganz anderen Platz. Das mag sein, dass du da im Zwiespalt bist. Aber Gott möchte, dass du Gemeinschaft hast. Und das ist der Kern der Sache zunächst. Gemeinschaft und Beziehung, die Begriffe gehören irgendwie zusammen, aber sie sind nicht das Gleiche. Es sind zwei verschiedene Dinge. Gemeinschaft ist mehr als Beziehung. Jede Beziehung, die stark werden soll, braucht Gemeinschaft, sonst ist sie nicht von Dauer, sonst hält sie nicht lange an. Das, was dich näher zu Gott bringt, ist Gemeinschaft. Das, was unsere Beziehung stärker macht, ist auch Gemeinschaft. Jesus liebt dich und hat auch eine persönliche Beziehung zu dir aufgenommen. Er hat dich auch persönlich berufen. Er möchte in dein Leben kommen. Und zwar mit dem und mit diesen Absichten, die er für dich und für dein Leben hat. Er möchte, dass seine Welt in deine Welt kommt. Dass sein Reich in dein Leben kommt. Das möchte Gott. Und er möchte auch, dass das, was er als Vorstellung von seiner Welt, von seinem Reich hat, dass dieses Reich auch in die Familie hineinkommt. Wir hatten diese Woche ein Gespräch mit den Kindermitarbeitern, die im Kinderdienst tätig sind. Und ich denke, das ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir uns klar machen, dass auch in die Familien nicht nur am Sonntag hier Reich Gottes verkündigt werden soll, sondern gerade in der Woche, in der Familie, Reich Gottes praktiziert und gelebt wird. Du sagst vielleicht, ich kann aber nicht mehr, ich habe Familie, ich habe drei Kinder, habe meinen Beruf, ich kann nicht mehr annehmen an Aufgaben, auch in der Gemeinde. Das mag sein. Aber ich sage dir, lieber Familienvater, deine erste Berufung ist, in der Familie zu sein, in der Familie Hauspriester zu sein. Interessant ist ja, dass wir auch im Deutschen vom Familienvater sprechen. Familienmutter kommt nicht vor, den Begriff gibt es gar nicht bei uns. Ja? Also die Väter sind hier gefordert und es war schon im Alten Testament, dass Gott den Vätern die Aufgabe stellte und sagte, ihr sollt euren Kindern das weitergeben, was ihr mit mir erlebt habt, welchen Weg ich euch geführt habt und wo ihr ursprünglich wart und wo ihr jetzt seid. Und an einer Stelle lesen wir, dass die nächste Generation schon gar nichts mehr davon wusste. Da hatten wohl die Väter es versäumt, die Familienväter, ihren Kindern das weiterzugeben, was sie von Gott her wussten, was sie von ihm und durch ihn erfahren hatten. Was heißt das jetzt für uns in unserer Zeit? Familienvater und Reich Gottes in die Familie hineinbringen. Das heißt nichts anderes als überlass die geistliche Erziehung deiner Kinder nicht den lieben Mitarbeitern, die jetzt gar nicht im Gottesdienst sein können, weil sie sich um die Kinder, die hier zu uns gehören, kümmern und ihnen Jesus vermitteln. Überlass diesen nicht die geistliche Erziehung. Genauso wenig wie du den Lehrern in der Schule überlassen kannst, dass sie deine Kinder erziehen. Das ist deine Aufgabe. Elternaufgabe. Verantwortlich bist du. Es ist deine Berufung, in der Familie nicht nur Vorbild zu sein, sondern das zu sein, wozu Gott dich berufen bestimmt hat, nämlich von ihm zu erzählen, sein Reich in deine Familie hineinzubringen. Und was du in der Woche nicht schaffst, kann auch hier in einer Stunde oder eineinhalb Stunden nicht geleistet werden. Das muss uns klar werden. Oder müssen wir eine Sicht füreinander auch bekommen? Dürfen auch bereit sein, einander zu helfen? Ich möchte an dieser Stelle aber wirklich auch denen danken, die jetzt nicht hier sind. Ich sage es ihnen vielleicht nachher, wenn ich sie nochmal treffe. An Antien, Angela, an Ruben, Daniel und auch an Matthias, Christopher und Simon, die gestern Abend den Jugendgottesdienst auf der Lerchenheide hatten. Wir sind dankbar für ihren Dienst. Ihr lieben Brüder hier vorne, und wo ist die Schwester, ich sehe sie nicht, die ihr den Lobpreis macht, wir danken euch für diesen Dienst. Wir danken Ursel für den Gebetsdienst. Nach dem Gottesdienst dürfen wir, wenn wir Gebet beanspruchen, da oben uns bei ihr einfinden. Ich kann nicht alle aufzählen, ich vergesse ohnehin dann welche, aber ich möchte nicht vergessen, auch die Seniorenarbeit hier in unserer Gemeinde machen, zu danken. In allererster Linie August und Olga mit ihren Mitarbeitern. Ich weiß, dass ihr nicht allein seid, aber wir danken euch für die Arbeit. Das ist eine Bestimmung, die Gott über euer Leben gelegt hat. Und wir wollen euch dahin unterstützen. Und ihr dürft auch Familien unterstützen. Es ist ja gut, wenn man Großeltern hat, aber in unserer heutigen Zeit sind die nicht immer gleich in der Nähe. Oder vielleicht gibt es gar keine mehr. Vielleicht sind sie so weit weg, dass sie für ihre Kinder und Enkel nicht da sein können. Vielleicht erkennen wir der eine oder der andere, ja, ich könnte ja da auch mal mit dabei sein, ich könnte ja mit aushelfen, dieser Familie einfach mal vielleicht die Kinder abnehmen. Ich denke, es gibt so viele Aufgaben, wo Gott uns hineinführen will. Wenn wir als Leib, als Jesu Leib funktionsfähig sein wollen, dann dürfen wir einander ergänzen, dürfen wir füreinander, ja, müssen wir füreinander da sein. Gott braucht keine Superstars. Keine Superhelden. Das sehen wir an so vielen Beispielen. Ich habe das, glaube ich, vor einigen Wochen auch schon ähnlich gesagt. Du kennst David, du weißt, was aus ihm geworden ist, dass er König wurde. Zuerst von einem Teil, dann von ganz Israel. Aber zunächst hatte man ihn übersehen. Er war zu klein, zu unbedeutend. War bei den Schafen, beim Kleinvieh eigentlich, so heißt es. War nicht zu Hause, war nicht greifbar. Und Gott hat genau ihn gerufen. Ihn wollte er haben, nicht die anderen, nicht die starken Kerle, seine ältesten Brüder, sondern David wollte er haben. Wir haben Mose vorhin schon genannt. Mose stotterte, als er von Gott gerufen wurde, sagt er, ich bin dazu nicht in der Lage, ich kann nicht mal klar sprechen, ich stottere. Was hat Gott getan? Er sagt, doch, du bist es. Aber ich gebe dir jemand zur Seite und hat den Aaron ihm zur Seite gestellt. Und so können auch wir uns in der Gemeinde ergänzen. Aber sag nicht, ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Paulus hat das dem Timotheus eingebläut, gesagt, lass dir das nicht einreden, dass du zu jung bist. Und ich sage, lass dir nicht einreden, dass du zu alt bist für irgendeine Aufgabe hier. Gott braucht dich, Gott möchte dich berufen zu einer Aufgabe, die du wirklich in Verbindung mit ihm auch aufgezeigt bekommen kannst. Ich weiß nicht, wer gestern Abend das Spiel gesehen hat, das Champions League Endspiel. Es gab ja einen, der vor 2-3 Jahren sagte, I am the only one. Also ich bin, mit anderen Worten, ich bin der Beste aller Trainer. Mourinho heißt der, ein Portugiese. Er hat damals, glaube ich, Manchester United trainiert. Heute ist er dort nicht mehr, hat jetzt gar keinen Verein. Und dann kam der andere, Jürgen Klopp, der sagte, I'm the normal one. Ja? Ich bin ein ganz normaler, mit anderen Worten, so wie du bin ich auch. Und hat damit auch die Herzen der Briten gewonnen. Und gestern mit seiner Mannschaft die Champions League. Es gibt nur einen, only one, das ist Jesus. Ja? Wir sind die normalen Menschen, die Gott aber einsetzen möchte und die er wirklich zu Siegen führen kann, wenn wir wirklich für ihn unterwegs sind. Gott beruft nicht die Superschlauen oder die Superbegabten, sondern die, die bereit sind, wirklich sich hineinnehmen zu lassen in seinen Bau, die bereit sind, ja zu seiner Bestimmung zu sagen, die bereit sind zu gehen, sich auf den Weg zu machen. Und du darfst dich selber fragen, wo spricht Gott mich an heute Morgen? Oder hältst du dich ganz zurück und sagst, das, was hier gesprochen wird, betrifft mich nicht. Ich höre keinen Ruf. Du entscheidest das selbst, ob du dem Ruf Gottes folgst oder ob du deinen eigenen Weg gehst. Aber ich möchte jetzt beten, und wer sich angesprochen fühlt durch das, was gesagt wurde, darf gerne dazu aufstehen. Gemeinsam, Jesus, kommen wir jetzt zu dir. Wir danken dir für das Neue, das du uns geschenkt hast, auch mit unseren Gemeinden in Ludwigsburg, in Heilbronn, in Esslingen, in Nürtingen, in Filderstadt, in Leonberg, im Remstal und auch hier in Stuttgart. Danke, Herr. Auch in Korntal. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, deine Berufung. Danken, dass du zu uns redest. Du hast uns zu Genossen berufen, deiner himmlischen Berufung. Komme jetzt mit Klarheit und mit Schärfe in unsere Beziehung, in unsere Gemeinschaft. Rede zu uns. Du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir zu dir stehen. Zeige an jedem von uns, wo unser Platz ist, Herr. Wir stellen uns dir. Mit all unseren Schwachheiten, mit all unseren Unzulänglichkeiten, aber auch mit all unseren Begabungen, mit den Gaben, die du uns geschenkt hast. Wer Gott eine Antwort geben möchte, der darf jetzt ein kurzes Gebet nachsprechen. Ich spreche es vor und du dürft es nachsprechen. Herr, hier bin ich. Hier hast du mein Leben. Ich bin bereit, mich einfügen zu lassen in deinen Bau, in dein Reich und in deine Gemeinde. Danke, dass du mich in deine Welt hineinnimmst. Herr, ich gebe dir meine Kraft, meine Zeit, ich gebe dir meine Stimme, alles, was ich habe. Mache du daraus, was du willst. Ich stelle mich dir. Danke, Herr, dass du mich liebst. Danke, dass du mich in die Freiheit hineingeführt hast. Amen. Amen. Ich danke euch.